Ich lese uns aus Hesekiel 10, die Verse 1 bis 22, das ganze Kapitel. Und ich sah, und siehe, an der Himmelsfeste über dem Haupt der Cherubim glänzte es wie ein Saphir, und über ihnen war etwas zu sehen wie ein Thron. Und er sprach zu dem Mann in dem Kleid von Leinwand: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherubim und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein vor meinen Augen. Die Cherubim aber standen zur Rechten des Hauses des Herrn, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und man hörte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren Vorhof, wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet. Und als er dem Mann in dem Kleid von Leinwand geboten hatte: Nimm von dem Feuer zwischen dem Räderwerk und zwischen dem Cherubim, ging dieser hinein und trat neben das Rad. Und der Cherub streckte seine Hand aus der Mitte der Cherubim hin zu dem Feuer, das zwischen dem Cherubim war, nahm davon und gab es dem Mann in dem Kleid von Leinen in die Hände, der empfing es und ging hinaus. Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. Und ich sah, und siehe, vier Räder standen bei dem Cherubim, bei jedem Cherub ein Rad, und die Räder sahen aus wie ein Türkis. Und alle vier sahen eins wie das andere aus, es war, als wäre ein Rad im anderen. Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden, sondern wohin das erste ging, da gingen die anderen nach, ohne sich im Gehen umzuwenden. Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und um bei allen Vieren. Und die Räder wurden vor meinen Ohren das Räderwerk genannt. Ein jeder hatte vier Angesichter. Das erste Angesicht war das eines Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte das eines Löwen, das vierte das eines Adlers. Und die Cherubim hoben sich empor. Es war aber dieselbe Gestalt, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Wenn die Cherubim gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Cherubim ihre Flügel schwangen, dass sie sich von der Erde erhoben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite weg. Wenn jene standen, so standen diese auch. Erhoben sie sich, so erhoben sich diese auch. Denn es war der Geist der Gestalten in ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn ging wieder hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen. Und als sie hinausgingen, gingen die Räder mit ihnen. Und sie traten an den Eingang des östlichen Tores am Hause des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Das waren die Gestalten, die ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich merkte, dass es Cherubim waren. Vier Angesichter hatte jeder und vier Flügel und etwas wie Menschenhände unter ihren Flügeln. Und ihre Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte. Und sie gingen in der Richtung eines jeden Angesichtes, wie sie wollten. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, in Jesus Christus dürfen wir uns heute Abend hier versammeln. Und du hast so ein klein wenig den Vorhang in eine Welt geöffnet, die für uns sonst verschlossen ist. Wir durften ein Stückchen hineinblicken in deine große Herrlichkeit. Und wir merken, dass vieles uns fremd ist, uns unbekannt ist. Und Herr, so möchten wir dich bitten, dass du uns unterweist, dass du uns erklärst, dass du uns zeigst, was du damit meinst und was es für uns heute zu bedeuten hat. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns gehst durch diesen Abend, durch diese Stunde. Und wir möchten dich bitten, dass du Andreas segnest in der Auslegung deines Wortes. Und lass du uns von diesem Abend hinausgehen und nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern zu Tätern werden. Dass diese Herrlichkeit, von der wir lesen und hören, sich in unserem Leben ausbreitet und Gestalt annimmt. Und dass sie nicht nur in uns bleibt, sondern dass sie über uns hinaus sichtbar wird, auch anderen Menschen in unserem Umfeld, in dieser Welt. Und so geben wir dir allein alle Ehre. Wir beten dich an als unseren Herrn, als unseren Heiland, als unseren König, als den Herrn der Herrlichkeit. Amen.
Am vergangenen Mittwoch haben wir miteinander die erste Hälfte dieser Vision im Tempel als Grundlage unserer Bibelstunde, unserer Bibelarbeit gehabt, die Kapitel 8 und 9. Heute Abend die zweite Hälfte, 10 und 11. Und wie vergangenen Mittwoch möchte ich tatsächlich auch heute Abend es so handhaben, dass ich Ihnen jetzt auch das zweite Kapitel für heute Abend lese, nämlich das Kapitel 11. Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum Tor am Haus des Herrn, das gegen Osten liegt. Und siehe, im Eingang des Tores waren 25 Männer, und ich sah unter ihnen die Obersten im Volk, Jaasania, den Sohn Assurs, und Pelatja, den Sohn Benajas. Und er sprach zu mir: Menschenkind, das sind die Männer, die Unheil planen und schädlichen Rat geben in dieser Stadt, denn sie sprechen: Sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden? Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch. Darum sollst du, Menschenkind, gegen sie weissagen. Und der Geist des Herrn fiel auf mich, und er sprach zu mir: Sage, so spricht der Herr, so habt ihr geredet, ihr vom Hause Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gassen liegen voll Toter. Darum spricht Gott der Herr: Die ihr in der Stadt getötet habt, die sind das Fleisch, und sie ist der Topf, aber ihr müsst hinaus. Das Schwert, das ihr fürchtet, das will ich über euch kommen lassen, spricht Gott der Herr. Ich will euch aus der Stadt hinaustreiben und Fremden in die Hand geben und will Gericht über euch halten. Ihr sollt durchs Schwert fallen. An der Grenze Israels will ich euch richten, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Die Stadt aber soll für euch nicht der Topf sein, noch ihr das Fleisch darin, sondern an der Grenze Israels will ich euch richten. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, denn ihr seid nach meinen Geboten nicht gewandelt, habt meine Ordnungen nicht gehalten, sondern habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her sind. Und als ich noch so weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach: Ach Herr, Herr, willst du dem Rest Israels ganz und gar ein Ende machen? Da geschah des Herrn Wort zu mir: Du Menschenkind, die Leute, die noch in Jerusalem wohnen, sagen von deinen Brüdern und Verwandten und dem ganzen Haus Israel: Sie sind ferne vom Herrn, aber uns ist das Land zum Eigentum gegeben. Darum sage: So spricht Gott der Herr: Ja, ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut, und ich bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sage: So spricht Gott der Herr: Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israel geben. Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus wegtun. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben, und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Den aber, die mit ihrem Herzen, ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott der Herr. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel, und die Räder gingen mit, und die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Und der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes. Und das Gesicht, das ich geschaut hatte, verschwand vor mir. Mit dem letzten Vers kommen wir an den Anfang wieder zurück. Denn damit fing das Ganze ja in 8,1 an. Es begab sich sechsten Jahr, am fünften Tag des sechsten Monats, ich saß in meinem Haus, die Ältesten von Juda saßen vor mir, da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und dann kam es zu dieser Vision im Tempel, dass sich Hesekiel im Tempel in Jerusalem befindet. Der Hesekiel, der ja gar nicht in Jerusalem ist. Und damit ganz, ganz kurz zur Erinnerung und zur Vergegenwärtigung über die Szene, in der wir sind. Wir sind ja mit dem Priester, Propheten Hesekiel im Exil. Er gehört ja zu denen, die schon weggeführt worden sind. Wir sind ja ungefähr im Jahr 592, 91, 95, ungefähr in der Ecke sind wir angekommen in unserer biblischen Geschichte. Und da gab es schon zwei kleinere Exilwellen, wo Menschen deportiert worden sind, unter anderem eben auch dieser Hesekiel. Ja, es gab noch Juda. Ja, es gab noch Jerusalem. Ja, es gab noch den Tempel, aber eben immer mehr bedrängt durch die babylonische Großmacht. Und es gab eben schon die Exulanten, die schon weggeführt wurden, die schon in Chaldäa, Babylon, ihre neue Heimat gefunden hatten, finden mussten. Und die Fragestellung war ganz klar. Die Fragestellung war, wie geht das weiter? Kommt es zur großen, unter anderem durch Jeremia angekündigten Katastrophe? Können wir sie noch abwenden? Wie sieht die Zukunft aus für Juda, Jerusalem, den Tempel? Und vor allem, wie sieht die Zukunft aus für uns, die Exulanten, die da sitzen an den Wassern von Babylon? Das war die Grundüberlegung. Und jetzt nimmt Gott seinen Propheten in Hesekiel und gibt ihm Wegweisung, Orientierung, Klartext. Und in dieser großen Tempelvision musste ja, das war das Thema des letzten Mittwochs, musste ja der Hesekiel mit Schrecken zur Kenntnis nehmen in dieser offenbarenden Konfrontation, dass der geistliche Zustand viel dramatischer ist, als selbst er als Priester sich das vorgestellt hat. Er wird ja in ekelhaften Götzendienst, in Stationen, in Tempel mit hineingenommen. Du musst das alles sehen und begreift immer mehr, wie absolut abschreckend das für den lebendigen Gott ist, was da geschehen ist. Und wie es dann eben verursacht wurde, dass es solch einen furchtbaren Zustand in Israel, in Juda, in Jerusalem, im Tempel gab. Und das Ganze zielt auf ein Gerichtshandeln Gottes zu. Die Gerichtsengel werden losgeschickt, um über Jerusalem das Gericht auszuüben. Und dann taucht neben den sechs Gerichtsengeln ein weiterer, ein siebter auf. Und dieser siebte Engel in den Leinenkleidern, der taucht ja auch in Kapitel 10 wieder auf, dieser siebte Engel hat nun eine ganz besondere Aufgabe. Er kommt nämlich nicht mit einer Bewaffnung, er kommt mit Schreibzeug. Und er muss aufschreiben und er muss etwas kennzeichnen. Er muss Menschen kennzeichnen, bevor das Gericht kommt in Jerusalem, die nicht dem Gericht anheimfallen sollen. Das ist ein wunderschönes, starkes Bild für diese Markierung, die Gott da setzt. Wir haben ja einen Vorläufer in der Kainsgeschichte. Wir haben dann natürlich insbesondere dieses schöne und starke Bild aus der Passa-Geschichte mit der Türmarkierung der Häuser Israels. Und wir haben natürlich dann die berühmte Berichterstattung von den 144.000 im letzten Buch in der Johannes-Offenbarung. Und dieses Zeichen, dieses Taf, was da beschrieben ist, wird nun, das haben wir uns ja vergegenwärtigt, im Althebräischen dargestellt wie ein Kreuz. Das war ja dann das Finale am letzten Mittwoch. Und jetzt hier in Kapitel 10 geht es ja in dieser Berichterstattung weiter, denn jetzt kommt ja wieder dieser berühmte Engel, dieser Leinenengel, der nun eine ganz besondere Aufgabe hat. Er wird in die Gegenwart Gottes geführt, unmittelbar unter dem Thron, dort wo diese Cherubim mit diesem eigenartigen Wagen in Anführungszeichen, mit diesem Räderwerk, mit diesem, wir kommen gleich noch drauf, Bild von Dynamik, Heiligkeit, Feuer und Stärke und Allwissenheit bewegt sind und nimmt dort von diesem Heiligtum eben die ganz, das Feuer und das Gerichtsfeuer und hat nun die Aufgabe, dieser Engel hat nun die Aufgabe, nachdem er alle ordnungsgemäß gekennzeichnet hat, dieses Gericht über Jerusalem auszusprechen und es auch weiterzugeben. Das ist der Einstieg. Was uns jetzt allerdings verwundert ist, dass wir jetzt in diesem Text von dem Gerichtshandeln selbst erstaunlich wenig erfahren. So in Kapitel 10 werden wir plötzlich wieder mitgenommen in die Gegenwart Gottes. Wir werden mitgenommen in den Raum unterhalb des Thrones mit diesem Cherubim und mit diesem besonderen Räderwagen und werden mit in diese Welt eingeführt. Man kann natürlich sagen, die mit uns jetzt in der Bibelstunde seit Hesekiel 1 unterwegs waren, das kennen wir doch schon. Ja, das kennen wir schon. Das, was hier in Kapitel 10 gesagt wird, ist in ganz großer Parallele zu Kapitel 1. In Kapitel 1, Kapitel 2, wo die große Berufung des Hesekiel stattfand, da hat er uns genau in diese Himmelsschau, in diese Thronschau mit hineingenommen. Und wir sind damals mit ihm in diesen Raum hineingegangen, diesen Raum Gottes. Und jetzt kommt das Ganze nochmal. Es kommt nochmal mit ganz, ganz vielen Wiederholungen, ja, mit ein paar kleinen Detailveränderungen. Die vier Gestalten werden hier als Cherubim bezeichnet. In Kapitel 1 wurde sie als Gestalten oder Lebewesen bezeichnet. Freundlicherweise erklärt uns aber Hesekiel, dass die aus Kapitel 1 und die aus Kapitel 10 tatsächlich dieselben sind und dass er noch einmal uns mit in uns in diesen Raum hineinnimmt. Es ist der Präsenzraum Gottes, der beschrieben wird, dieses Räderwerk, was da beschrieben wird, hat eine Beschreibung von Dynamik, ist unglaubliche Bewegung da drin. Es ist nicht statisch. Alles kann sich so bewegen, wie es der lebendige Gott, der darüber thront, es will. Und nach seinem Plan stehen sie oder bewegen sie in alle Richtungen. Sie sind also omnipräsent und können alles so machen, wie es der Herr in seiner Herrlichkeit ihnen sagt. Das ist ein Bild für Heiligkeit, für das Feuer, die Augen für die Allwissenheit, für diese Dienstbereitschaft, die in diesem Raum Gottes da zur Verfügung steht. Natürlich werden diese vier Cherubim auch nochmal benannt. Uns irritiert ganz kurz ein klein wenig, dass der Stier aus Kapitel 1 zum Cherub in Kapitel 10 wird. Uns irritiert auch ein klein wenig die Reihenfolge, die sich ein bisschen ändert. Wobei die Reihenfolge ist gar nicht so schwierig. Je nachdem, wie sie anfangen mit der Aufzählung der Reihenfolge, kommen sie doch wieder hin. Und beim Cherub und beim Stier, da haben wir keine richtig gute Erklärung dafür, warum da die Wahrnehmung des Hesekiel sich so geändert hat. Wie auch immer, wir tauchen noch einmal in diese Welt ein. Und es taucht ein Räderwerk auf, das in der hebräischen Sprache einen ganz bestimmten Namen bekommt. Dieses Räderwerk, was wir Luther Räderwerk übersetzen, Galgal heißt es im Hebräischen, Hagalgal, ist ein Wort, was eigentlich schwer zu deuten und zu übersetzen ist. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des hebräischen Alttestamentes, hat sich's leicht gemacht. Sie hat es einfach als Fachbegriff nicht übersetzt. Und deswegen steht im Griechischen das gleiche wie im Hebräischen. Also das hilft uns nicht weiter. Und die meisten übersetzen jetzt dieses Wort, weil es in sich den Wortstamm von Kreisen hat, eben mit Räder oder eben mit Räderwerk und meinen damit diesen Bereich. Vielleicht haben Sie eine Übersetzung, wo auch von Kreiseln die Rede ist bei der Übersetzung von Räderwerk. Dann merken Sie, wie man versucht hat, diesen Fachausdruck Galgal ein wenig ins Deutsche zu übertragen, um zu sagen, für dieses eigenartigen Raumdynamikbereich, der unter dem Thron hier beschrieben wird, was da der beste Begriff ist. Es gibt nicht den besten Begriff. Es ist eine Beschreibung für diesen Präsenz, Dynamik, Heiligkeits, Allwissenheit, Steuerungsraum, der unter den Cherubim, unter dem Willen des lebendigen Gottes hier beschrieben wird. Was natürlich jetzt überrascht ist, dass wir ja jetzt eigentlich ja ganz woanders waren. Merken Sie jetzt, die letzten zwei, drei Sätze, Minuten waren wir ja jetzt ganz woanders. Wir waren plötzlich in der Welt des lebendigen Gottes. Wir waren in seiner Gegenwart. Und eigentlich waren wir doch gerade mit Hesekiel woanders. Wir waren doch gerade dabei, dass das Gericht ausgeschüttet wurde. Und mit der Gerichtsausschüttung über Jerusalem passierte etwas ganz Furchtbares. Das Furchtbare, was nämlich passiert ist, dass dieses ganze Räderwerk über die Herrlichkeit Gottes, dass sich das erhebt und vom Tempel sich erhebt und es eine Bewegung gibt aus dem Tempel heraus, über die Schwellen entsprechend weg, bleibt stehen, die Herrlichkeit geht weiter, dieses Herrlichkeitsbild geht mit und tatsächlich, man sieht es und kann es ja nicht verhindern, die Herrlichkeit des lebendigen Gottes verlässt den Tempel. Schrecklicher Finalsatz in Kapitel 11. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Das ist der Ölberg. Haben Sie das ein ganz klein wenig in der Bildsprache begriffen? Gott ist ausgezogen. Gott ist ausgezogen. Das durfte ja nicht passieren. Gott hat den Tempel verlassen. Das war ja unfassbar. Er hat ja in Kapitel 8 gesagt, ich werde gewissermaßen durch den Götzendienst rausgeschoben. Und das ist jetzt das Ergebnis. Der lebendige Gott verlässt den Tempel. Gott geht. Verstehen Sie? Das ist ein absolut krasses, gruseliges Bild. Das Gebäude ist noch da. Der Gottesdienst findet noch statt. Da werden die gleichen Versammlungen ablaufen wie davor, die letzten Jahrhunderte. Aber Gott ist weg. Gott hat den Tempel verlassen. Das ist die absolute Katastrophe. Das ändert sich im Buch Hesekiel erst wieder ganz am Ende. Im 43. Kapitel, Gott sei gnädig, Gott ist gnädig, kommt die Herrlichkeit des Herrn unter einer eschatologischen Perspektive wieder zurück. Aber jetzt hier, Kapitel 10, Kapitel 11, der Wahnsinn. Gott ist gegangen. Es gibt jetzt eine grandiose Leerstelle mit EE, ja? Eine grandiose Leerstelle. Da ist der Entscheidende nicht mehr da. Verstehen Sie das? Das Bild, das ist so gruselig, das ist Wahnsinn. Der ist nicht mehr da. Da, wo er bisher war, wo er bestimmt hat, wo er regiert hat, wo er das Sagen gehabt hat, wo er als Autorität da war, wo seine Herrlichkeit da war, da ist jetzt einfach nichts. Das, was wir von ihm hatten, sein Wort, seine Person, seine Kraft, seine Liebe, seine Weisheit, seine Macht, seine Gedanken, nichts. Gott ist weg. Haben Sie das mal gedacht, was das bedeutet, wenn Gott auszieht? Wenn Gott auszieht, wenn Gott weg ist und es bleibt statt seiner eine Leerstelle zurück, da gibt's keinen Halt mehr. Es gibt keine letzte Norm mehr. Es gibt keine letzte Autorität. Es gibt keinen letzten Maßstab, der irgendwie noch zu begründen wäre. Es gibt keinen Willen, der sich umsetzen ließe. Es gibt keine letzte Wegweisung. Das ist der Wahnsinn. Das ist grauenvoll. Eine Gesellschaft mit Leerstelle. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, mit göttlicher Leerstelle. Und dann sehen sie das alles vor sich und sagen, Katastrophe. Denn jetzt muss ich ja irgendwie mit dieser Leerstelle klarkommen. Denn er ist ja nicht da. Und am allerbesten setze ich mich an die Leerstelle. Und sag jetzt, was jetzt statt der Leerstelle gilt. Und ich finde andere Surrogate, die ich da reinfülle in dieses furchtbare Vakuum, was da entstanden ist. Und deswegen bei allem Schuldhaften sehen Sie auch das Grauen, was da über gesellschaftlichen Entwicklungen ruht, wenn es sowas gibt, eine Gesellschaft mit göttlicher Leerstelle. Und wir ahnen zunehmend, was das für uns alle miteinander bedeutet, dass wir in Majorität eine Gesellschaft mit Leerstelle sind. Stellen Sie das mal vor. Eine Kirche mit Leerstelle. Stellen Sie das mal vor. Es läuft alles weiter. Die Glocken läuten und der Pfarrer steht da und es wird alles läuft weiter, aber ist nicht mehr da. Der Allmächtige, Lebendige, Bestimmende, die einzige Autorität, der Gnadenvolle, er ist nicht mehr da. Da muss ich natürlich irgendwas machen. Ich muss das Ding ja am Laufen halten. Also werde ich irgendwas machen, was da als Ersatz reinkommen kann, damit das Ding wieder irgendwie eine Form von innerweltlicher Sinnhaftigkeit bekommt. Und dann kümmern wir uns halt um andere Dinge mit dem Gebäude. Aber immer mehr wird klar für all die drin sind, ach, das ist doch eigentlich nicht. Und deswegen muss ich auch da nicht rein. Das ist ja nur noch leer. Stellen Sie sich mal Ihre persönliche Biografie mit Leerstelle vor. Ihre Biografie. Der wäre nicht da. Er hätte für diesen Tag nicht das Sagen gehabt. Er würde nicht Ihren Geist regieren und Ihren Willen und Ihre Emotionen und Ihre Entscheidungen lenken. Das wäre ja grauenvoll. Dann würden Sie ja machen, was Sie wollen. Dann wären Sie ja sich selbst überlassen. Mit der kompletten Überforderung und der kompletten Hybris. Mein Leben mit Leerstelle. Gott ist ausgezogen. Das ist die Katastrophe. Das ist die absolute Katastrophe. Und deswegen verstehen Sie jetzt bitte ein bisschen, was jetzt hier Hesekiel mit uns macht. Hesekiel nimmt Sie ja jetzt als Überraschung, das könnte man viel, viel kürzer machen, relativ lang in den Gottesraum hinein. Das haben wir ja registriert. Er nimmt Sie so lang in den Gottesraum mit hinein, dass eine Vielzahl von Auslegern sagen, das ist nicht mehr dem Originaltext entsprechend. Also die Verse 8 bis 17, das ist ja ein langes Stück. Die ganze Passage, wo wir das nochmal gelesen haben, diesem Räderwerk der Herrlichkeit und sonst was. Das ganze Stück kannst du als einen späteren Einschub schon knicken und streichen. Ebenso die Verse 20 bis 22 sind als Anhang zu verstehen. Da schmilzt natürlich der Text mächtig zusammen. Da habe ich nur noch das Konzentrat, was da eben unten war, auf Erden war. Das Gericht, zack, 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 zack. Aber verstehen Sie, was unser Hesekiel gnadenvollweise mitmacht? Er nimmt uns erstaunlich lang in den Raum der Gegenwart Gottes mit rein. Und das Einzige, was dann in der Auslegung dazu steht, ist dann der Satz, dass man natürlich das als störend empfindet und der Leser mag solch eine Schilderung als langatmig empfinden. Und ich sag mir, oh, das ist hochgefährlich. Wenn der lebendige Gott sich erbarmt und durch seinen Propheten mir ein paar Verse Einblick gibt in seine Welt und ich sage, das ist langatmig. Und dann falle ich zurück in meine kurzatmige innerweltliche Leerstelle und bleibe armselig zurück. Nein, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, du armer kleiner Mensch mit deiner Leerstelle. Der Allmächtige hat dich noch nicht aufgegeben, er hat sich dann erbarmt. Du darfst in seinen Raum noch hinein, der du Hesekiel Kapitel 10 liest und das Gericht sehen musst, wie es über Juda hinweggeht und wie der Gott auszieht. Und er zeigt dir noch diesen Herrlichkeitsraum. Halt ihn offen! Halt ihn offen! Das A und O. Sie kennen die Bibel gut. Sie wissen, das, was sich hier in Hesekiel 10 abspielt, hat sich in Jesus furchtbar erfüllt. Genau das hat sich in Jesus erfüllt. Am Ende des irdischen Lebens kommt er wohin? Nach Jerusalem. Er geht wo hinein? In den Tempel. Und er geht raus an den Ölberg. Er ist nicht mehr da. Aber er ist nicht nirgendwo. Wir wissen, wo er hingegangen ist. Oh, wir wissen, wo er hingegangen ist. Richtung Ölberg ist er gegangen, und zwar ist er nach Bethanien gegangen. Und wissen Sie, wer in Bethanien war? Da war dieser kleine, versprengte Club von Jesusleuten. Da gab es eine Martha und eine Maria und einen Lazarus und einen Simon und wir wissen nicht noch, aber immerhin die ersten vier kennen wir sogar mit Namen. Und da war er. Da war er. Hören Sie es aus Ezekiel 10. Er ist noch da. Er ist noch da. Mein Gott, er ist noch da. Und ich brauche nicht mit der Leerstelle zu leben. Ich brauche nicht mit der Leerstelle zu leben. Ich muss nicht unter diesem Gericht mein Leben leben. Das muss ich nicht. Du gehst nicht weg. Du kommst nach Bethanien und da sind die Deinen und da bin ich auch. Und mein Gott, das darf es nie, nie, nie in meinem Leben und meiner Biografie geben, dass da eine Leerstelle entsteht. Das darf es nie geben. Nie. Nie. Und dann geht der lebendige Gott mit dem Ezekiel und sagt, jetzt sieh mal diese 25, die da sitzen. Und wir kennen ja die 25. Die 25 wurden ja Kapitel 8 schon erwähnt. Sind sie identisch? Nehmen wir es mal an. Es gibt keine letzte Sicherheit. Aber allein die Auffälligkeit der Duplizität der Zahl lenkt uns natürlich an diesen Gedanken. 25 Personen. 25 Personen, von denen es Kapitel 11 heißt, sie wären Führungsriege. Sie sind Regierungscrew. Teilweise wahrscheinlich sogar mit priesterlichem Hintergrund, denn sie dürfen ja da im priesterlichen Bereich da ihre Meetings abhalten und ihre Sitzungen halten. Und jetzt wird hier uns gesagt, dass das, was sie da tun, absolut grauenvoll ist. Die, die da in Jerusalem das Sagen haben, planen Unheil, geben schädlichen Rat und praktizieren einen brutalen Machtmissbrauch in dieser letzten Schlussphase von Juda und von Jerusalem. Und das Ganze machen sie unter einem eigenartigen Satz. Der ist im Kapitel 3, im 11, 3a schwer zu übersetzen. Sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden, so versucht es die Luther-Übersetzung und hängt sich da eher an die Septuaginta vom masoretischen Text eher. In nächster Zeit brauchen wir keine Häuser bauen. Wie auch immer, der Gedankengang scheint der zu sein. Wir haben relativ schnell die Schäden des Kriegsereignisses bisher wieder hingekriegt und sieht ganz ordentlich aus. Dem Umständen entsprechend können wir zufrieden sein. Und zudem jetzt kommt diese Redewendung, dieses komische Sätzchen. Das ist ja schon der Hammer. Die Stadt ist der Topf und wir sind das Fleisch. Das hat verschiedene Nuancen. Die Nuance, die rauskommt, ist wir sind tatsächlich in dies, das ist ja was wertvolles Fleisch damals, ja, wie heute auch, ja. Wir sind das eigentliche Wertvolle der Stadt Jerusalem, wir die 25. Wenn ihr uns die 25 nicht hättet, dann gute Nacht mit euch. Aber dank unserer könnt ihr in Jerusalem sehr zufrieden sein. Obwohl es nach der Auskunft Gottes ein unheilplanendes, schädlich ratgebendes, machtmissbrauchendes System ist. Kein Mensch kann die stoppen. Das war schon immer so. Das wissen wir aus allen Zeiten bis in die Gegenwart hinein. Wer will das stoppen? Wenn einmal in einem Machtsystem die schiefe Ebene erreicht ist und die Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren, dann geht das ab. Das haben wir gesehen bis in die Aktualität hinein. Wer mag das stoppen? Doch, einer kann stoppen. Und der eine, der stoppen kann, der lässt durch den Ezekiel sagen, ihr da, euer 25er Rat, großer Irrtum. Ihr seid nicht das Fleisch, noch seid ihr im Topf. Ihr seid weder das Fleisch, noch seid ihr im Topf. Ihr fliegt alle raus aus dem Topf Jerusalem und Fleisch sind genau die, also wichtig, bedeutsam, wertvoll, sind genau die, die unter euch dramatisch leiden. Das ist das Fleisch. Und die sind auch im Topf. Aber ihr seid weder Fleisch, noch seid ihr im Topf. Ihr fliegt alle raus. Und ihr werdet, so lesen wir, ihr werdet durchs Schwert fallen, und zwar an der Grenze Israels will ich euch richten. Und das haben sie garantiert da bei ihrer Bibel, auch diese Bibelstelle da stehen. Und dann schlagen sie das auf, was da als Begleittext steht. Und dann landen sie im Untergang von Jerusalem im 2. Könige 25. Und dann wird die Stadt gestürmt und dann heißt es, dass eben, als dann die Stadt gestürmt wurde und verbrannt ist und der Tempel zerstört, ach, das wollen Sie alles gar nicht jetzt im Detail wissen. Und der Oberste der Leibwache aus der babylonischen Militärabteilung 2518 nahm den obersten Priester Seraja und Sephania, den zweitobersten Priester, und drei Hüter an der Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer und über die Kriegsmänner, der gesetzt war, und weitere fünf Männer, die stets vor dem König waren. Merken Sie die ganze Hotvolle. Weitere 60 Männer, und diese alle nahm Nebuzaradan, der oberste Leibwache, und brachte sie zum König von Babel, aber nicht nach Babylon, sondern nach Ribla. Und das ist die Grenzstadt. Da wird es einem schon ganz, ganz komisch. Das ist die Grenzstadt. Die Grenzstadt von Hesekiel 11. Und dann heißt es, und der König von Babel schlug sie tot. Nicht irgendwo, sondern in der Grenze. Und als das der Hesekiel sieht, der ahnt natürlich, dass über diese ganzen Regierungsbagage ein furchtbares Gericht sich anfängt zu verwirklichen. Und in dem Augenblick bekommt einer von den 25, der Pelatia, einen Herzinfarkt und ist tot. Ist der erste von den 25 schon weg. Das ist heftig. Das ist heftig. Und jetzt lesen Sie nicht das und hören das und werden uns hüten, auf irgendwie mit irgendwelchen Fingern zu zeigen. Dazu kennen wir uns gut genug. Sondern sehen nur eins, die sind losgelöst, die sind nicht mehr unter einem Gott, die sind an niemanden mehr gebunden. Und wenn ich nicht mehr gebunden bin, wenn ich nicht mehr eine letzte Autorität habe, dann, wer soll mich denn aufhalten? Dann mache ich, was ich will. Und deswegen ist ganz klar, wenn das gelesen wird, dann ist eins ganz klar, mein Gott, ich muss ganz klar zurück in die Bindung an dich. Ich muss zurück in die Bindung an dich, wo ich meinte, ich wäre im Topf das Fleisch und könnte machen, was ich wollte. Ich will es von dir hören, ich will es mir sagen lassen. Ich bin gebunden an dich. Du bestimmst. Du bist die Regierung. Du bist oben. Du bist vorne. Und nach der Lehrstelle und nach dem Gleichnis vom Fleisch und vom Topf kommt ja in der dritten Abteilung ein ganz anderes Bild hinein. Das sind also inzwischen, so erfahren wir in Hesekiel ab Vers 14, das sind also inzwischen ganze Gruppen da, Exilgruppen, die irgendwie versuchen zu überleben, während in der Heimat es noch einen Rest von Staat gibt. Und statt dass sie, die es schon rausgehauen hat, von der Heimat noch unterstützt werden, werden sie abgeschnitten. Es passiert etwas ganz Unverständliches. Diese kleine Truppe der schon Exilanten, die werden missachtet, die werden entrechtet, die werden erniedrigt. Man sagt von ihnen, sie sind ferne vom Herrn. Sie sind ferne vom Herrn. Das heißt, das, was denen da passiert ist, das hat sogar noch einen Gerichtsmakel. Das haben sie sich in der Weise, sind sie rausgeflogen aus dem Jerusalemer Mitte und aus dem, was da eben ein Leben war. Und das Land ist uns zum Eigentum gegeben. Es gab also auch schon Besitzübernahme, die waren ja weg. Oh, da findet was ganz Gruseliges statt. Das heißt, diese sowieso schon benachteiligte Gruppe, die das Leben schon halb verloren hat und die irgendwie versuchen mussten, noch klarzukommen, die kriegen jetzt von der Mutterzentrale noch gesagt, Kat, ihr habt nichts mehr mit uns zu tun. Und zu der Gruppe gehört ja auch unsere Hesekiel. Und der lebendige Gott hört das. Und der lebendige Gott sagt nur etwas Außergewöhnliches. Er sagt nämlich, ja, ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut. Klammer auf, und da kommt ja noch viel mehr. Aber das sei jetzt nicht das Thema, Klammer zu. Ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut. Und es sagt Luther, und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind. Das ist eine starke Formulierung. So wie sie hier steht, klingt es natürlich abwertend. Ja, und indem Luther noch das kleine Wörtchen nur ergänzt, nur wenig zum Heiligtum geworden, klingt es dann noch ein bisschen, ja, das ist halt jetzt wirklich die B-Variante. Wenn Sie das nur schon mal weglassen, dann klingt schon anders. Ich bin Ihnen wenig zum Heiligtum geworden. Wenn Sie jetzt noch einen Zeitfaktor, was man machen kann, ich bin Ihnen kurz zum Heiligtum geworden. Klingt schon mal anders. Und wenn Sie jetzt den Sinn der Septuaginta annehmen, dann haben Sie noch mal eine andere Nuance, denn da heißt es, ich bin Ihnen zum kleinen Heiligtum geworden. Ich bin Ihnen zum kleinen, aber Heiligtum geworden. Merken Sie, das klingt anders? Er sagt, dieser runtergezogenen, verachteten Truppe mit ihrer B-Biografie, ja, ich will das gar nicht schönreden. Aber ich bin euch zum kleinen Heiligtum geworden. Die jüdischen Ausleger sehen unter anderem in der Formulierung einen Hinweis auf die Entstehung des Synagogengottesdienstes. Aber das ist ein extra Thema. Aber der Hintergedanke, dieser Begriff, der ist bei mir hängen geblieben. Das kleine Heiligtum. Das kleine Heiligtum. Da bin ich also mit meinem Lebensentwurf rauskatapultiert. Ein Priester Hesekiel, erinnern Sie sich? Der hatte alles anders gedacht, als was jetzt geworden ist. Der hatte sich das so toll zusammengedacht, wie er da aus seiner großen, schönen, priesterlichen Familie da in Jerusalem der lebendigen Gott dienen darf. Und ja, die Umstände sind nicht toll, aber ich bin ja schließlich Priester. Und dann haut diesen Mann raus und der schöne A-Weg ist weg und man weiß nicht, wann er wieder zurückkommt und der ist auf der B-Spur gelandet. Es hat ihn rauskatapultiert. Und zwar ist das jetzt für uns in dem Verständnis egal, ob mit oder ohne Teilschuld, Ganzschuld, Halbschuld. Ich bin mit meiner Biografie im Exilstatus angegeben. Ich wollte gar nicht da sein, wo ich bin. Und das, was da so mit meinem Leben gelaufen ist, habe ich auch nicht gesucht. Ich weiß das und mein Gott sagt es mir sogar, das ist die B-Variante, was du da gerade lebst. Das weiß ich auch, dein Gott, liebe Grüße. Aber du bist jetzt da unterwegs und ich habe eine Exilsbiografie. Ich habe dies nie gewollt und Sie kennen vielleicht solche B-Biografien. Vielleicht empfinden Sie selber manches in Ihrem eigenen Leben als B. Da bin ich reingekommen in vielleicht das Beziehungssystem, das Berufssystem, das Ortssystem, das Gemeindesystem. Ach, was weiß ich, was in diesem Raum und darüber hinaus an B empfunden wird. Und jetzt sagt der lebendige Gott, ja, aber, genau in diese Exilsexistenz sag ich dir, ich bin als das kleine Heiligtum drin. In Jerusalem bin ich schon ausgezogen. Nur damit ich nicht, du dich nach Jerusalem zurücksehnst. Ja, Hesekiel. Aber hier bin ich als kleines Heiligtum da. Haben Sie das erlebt? Dass Gott in Ihrem eigenartigen biografischen System sich als präsent erwiesen hat, als kleines Heiligtum. Ihnen gezeigt hat, ich schaffe dir ein Leben, das du leben kannst. Eine Nachfolge, die möglich ist. Geschwister, die mit dir unterwegs sind. Räume, in denen ich da bin. Erfahrungen, die du machen kannst, die dir zeigen, ich bin zwar auf der B-Spur, aber ich bin im kleinen Heiligtum. Mein Gott hat mich nicht vergessen. Mein Gott hat mich nicht vergessen. Ich verlaufe nicht mehr in Jerusalem. Ich werde mein Leben lang kein Priester sein. Es muss ein Hesekiel sich sagen, aber mein Gott hat mich nicht vergessen. Ich habe meine Familie weit, weit weg. Ich habe meinen ganzen Stand und Status weit, weit weg. Ich hänge da am Fluss Kebar mit ein paar anderen Exulanten rum. Aber mein Gott hat mich nicht vergessen. Ich habe hier das kleine Heiligtum gefunden. Und das ist gut, wenn man das sieht. Wenn man dafür die Augen geöffnet bekommt, wenn man das wahrnimmt, in der eigenen Biografie wahrnimmt, dass der lebendige Gott tatsächlich in den Exilspassagen unseres Lebens sich so uns gegenüber erweist. Und als er das gesagt hat, geht interessanterweise über dieser Botschaft für diese Exulanten mit dem kleinen Heiligtum, geht über denen, nicht über den Jerusalem, Sonst erst einmal über denen, die hören zuallererst die Botschaft des Hesekiel. Und zudem, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern. Ich will euch sammeln. Ich will, dass sie kommen. Ich will ein anderes Herz geben, einen neuen Geist geben. Die großen Hesekiel-Sätze, die dann später im Propheten Hesekiel, Kapitel 36, nochmal ausführlicher kommen, die werden hier schon wem gesagt? Denen mit dem kleinen Heiligtum. Die bekommen jetzt schon hier eine Hoffnungsperspektive der Zukunft, gerade die, die es ganz besonders erwischt hat. Denen sagt der lebendige Gott das. Ich mache meine Geschichte weiter und die ich im kleinen Heiligtum durchbringe, die sollen das jetzt schon wissen. Ich werde mit den Exulanten und mit den anderen meine Geschichte durchziehen. Hesekiel kommt zurück, der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes. Er kommt zurück. Was bringt er aus Kapitel 10 und aus Kapitel 11 ihn und mir mit? Er bringt ihn und mir mit die große Bitte und den großen Dank, die große Bitte, sei du in meinem Leben keine Leerstelle. Und den großen Dank, er wohnt bei denen in Bethanien. Nein, mein Gott ist nicht weg. Du gehst nicht von mir weg. Was bringt er mit? Er bringt es mit, dass er mir das sagt. Vorsicht, 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 Vorsicht mit so losgelösten Sätzen von Topf und Fleisch. Deine einzige Chance, da nicht wegzurutschen, wegzugleiten in eigene Willensmodalitäten ist, gebunden zu sein an mich. Fest gebunden zu sein an mich. Ich bin deine Autorität. Ich bestimme, was geschieht. Was bringt er mit? Er bringt mit den Trost, dass er im kleinen Heiligtum in meinem Exilstatus da ist. Danke, mein Gott, so kann ich leben. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, Jesus Christus, auch an diesem Abend herzlichen Dank auch für dieses Wort. Herzlichen Dank, dass du uns auch manchmal ungewohnte und zuerst mal fremdartige Passagen gibst, die uns dann zum Schatz werden können. Und so kommen wir im Gebet zu dir miteinander und drücken unsere Bitte und unseren Dank vor dir aus. Unsere große Bitte, lass die Leerstelle bei uns nicht zu. Und unser großer Dank, dass du nicht weggegangen bist von uns, dass du in unser Leben eingezogen bist durch deine Gnade und deine Barmherzigkeit und dass wir mit deiner Präsenz in unserem Leben rechnen dürfen. Wir kommen zu dir und bitten dich, verzeih, wo wir uns losgelöst haben und unseren eigenen Kopf durchgesetzt haben und meinten, das machen zu können, was wir gerade denken, was so richtig wäre. Vergib uns unsere Topf- und Fleisch-Mentalität. Herr, wir kommen zu dir, wir kommen zurück, 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 binden uns an dich. Du sollst bestimmen. Du sollst regieren, du sollst es sagen. Wir gehören dir mit allem, was uns ausmacht. Und dann weißt du, dass ganz, ganz viele Passagen unseres Lebens für uns diesen Exilstatus haben. Das wollten wir nicht, das brauchten wir nicht. Da leisten wir inneren Widerstand und du hast uns doch dahin gesetzt. Jetzt gibst du uns in diesem Exilstatus das kleine Heiligtum. Und so kann man leben. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Du bist da, offenbarst dich, begleitest uns und bringst uns nach deinem Plan zu deinem Ziel. Dank sei dir. Amen.